Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe mal gleich zu Beginn eine Frage für Sie. Kennen Sie Godot? Wer kennt Godot? Ja, warten wir alle drauf, ne? Warten auf Godot. Absurdes Theater von Samuel Beckett. Ein Theaterstück, bei dem man manchmal das Lachen im Halse stecken bleibt. Ich weiß noch, dass wir das damals im Deutschunterricht in der Schule lesen und interpretieren mussten. Schrecklich. Es geht um zwei Landstreicher irgendwo auf einer Landstraße mit einem kahlen Baum, die ihre Zeit damit verbringen, nichts zu tun. Und sie warten auf eine Person namens Godot. Sie wissen nichts Genaues von Godot, nicht mal, ob es ihn überhaupt gibt. Das Warten auf Godot ist anscheinend vergeblich. Und wenn man das durchliest, tatsächlich erscheint er auch nie. Alles erscheint völlig sinnlos. Wie habe ich damals immer auf das Ende der Deutschstunde gewartet, die dann zum Glück immer kam, ganz im Gegensatz zu Godot. Wie komplett anders das Gleichnis, das Arndt Weil uns gerade vorgelesen hat. Das Gleichnis von den 10 Brautjungfern. Ich möchte Sie gerne einmal 2000 Jahre in die Vergangenheit entführen. Wir sind mit Jesus und mit seinen Jüngern in Jerusalem. In 2 Tagen beginnt das Passafest und Jesus weiß, es wird sein letztes sein. Die Stadt ist voller Menschen, es herrscht ein buntes, ein lautes, ein lebendiges Treiben. Und auch im Tempel drängen sich die Leute. Jesus lehrt dort. Er lehrt über das Reich Gottes und er diskutiert mit der intellektuellen und geistlichen Elite des Volkes. Er geht scharf mit ihnen ins Gericht. Er nennt sie Heuchler, Verführer, verblendete Gesetzeslehrer, die wohl auf den von Gott verheißenen Messias warten, aber die ihn in Jesus nicht erkennen. Die Menschen, die zuhören, staunen. Auch seine Jünger staunen, aber sie staunen eher über den Tempel, über die Schönheit des Tempels. Es war sicherlich damals eines der prachtvollsten Gebäude im Altertum. Aber Jesus holt sie wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Er sagt, hier wird kein einziger Stein mehr auf dem anderen bleiben. Und dann beginnt er seine bekannte Endzeitrede in Matthäus 24, also direkt vor unserem Gleichnis hier. Er spricht von Verführung, von Kriegen, von Hungersnöten, Erdbeben, Verfolgung, Flucht, von Hass, von Not. All das sind Dinge, die wir gut in unserer eigenen heutigen Zeit kennen. Jesu Rede bezieht sich sicherlich damals erstmal auf die spätere Zerstörung Jerusalems, eine fürchterliche Katastrophe, die die Juden damals in die gesamte Welt verstreuen würde. Aber, und das gilt es hier unbedingt festzuhalten, sie beschreibt eben auch das Ende dieser unserer Welt. Und sie beschreibt seine, Jesu, Wiederkehr. Plötzlich und unerwartet wird sie sein. Was muss diese Zukunftsschau, die Jesus da im Tempel erzählt, für ein Schock für seine Jünger gewesen sein? Sie staunen über den Tempel und dann heißt es, wird alles zerstört werden. Und wahrscheinlich deswegen schließt Jesus noch ein paar Gleichnisse an, in denen er seine Jünger mahnend zur Wachsamkeit ruft. Er erzählt sie aber vor allen Dingen als Fürsorge für sie. Er sagt ihnen, all das wird ein gutes Ende haben. Ein Fest erwartet euch. Er weiß, in 2 Tagen wird er getötet werden und das, was er den Jüngern in diesem Moment sagt, das muss ihm ganz besonders wichtig gewesen sein. Zu diesen Gleichnissen, die Jesus ihnen erzählt, gehört dieses hier, das Gleichnis von den 10 Brautjungfern. Eine Gleichnisgeschichte als Fürsorge für die Jünger. Das ist ganz wichtig. Wenn wir jetzt durch das Gleichnis durchgehen, bitte nicht vergessen. Ein Gleichnis als Fürsorge für die Jünger. Schauen wir uns mal das Gleichnis nochmal im Detail an. Ein Gleichnis mit Lokalkolorit können wir es gleich nennen. Worum geht es? Es geht um ein großes Fest, ein Hochzeitsfest. So wie es vielleicht vor 2000 Jahren gefeiert wurde. Wahrscheinlich ein bisschen anders als bei uns heute, aber bestimmt genauso fröhlich und bestimmt genauso feierlich. Eine richtig große Party. Dauerte wahrscheinlich noch ein paar Tage länger als bei uns heutzutage die Hochzeitsfeiern. Jesu Jünger kannten diese Situation sehr gut. Vielleicht hatte sie sich damals öfter so genau abgespielt. Da gehen also 10 junge Mädchen dem Bräutigam entgegen, bis zu einem vereinbarten Platz und warten dort auf ihn. Die 10 Brautjungfern sind meistens Freundinnen der Braut. Es ist heiß in Palästina und die Hochzeit Hochzeiten fanden in der Regel spät am Abend statt, wenn es nicht mehr so heiß wurde. Und dann dauern sie entsprechend lange, tief in die Nacht bis in den nächsten Morgen rein oder in die nächsten Tage sogar. Irgendwann verlässt der Bräutigam dann sein väterliches Haus, geht der Braut entgegen mit seinem Gefolge, trifft die Brautjungfern und in einer gemeinsamen Prozession, in einem gemeinsamen Fackelzug geht man dann zum Haus der Braut und zum festlich geschmückten Hochzeitssaal. Nun wissen die 10 allerdings nicht, wann der Bräutigam kommt. Uhren und eine vereinbarte Zeit gab es damals nicht und der Umgang mit Zeit in den südlichen Ländern dieser Welt ist nun, sagen wir mal, etwas entspannter als bei uns. Ziemlich lange warten die Brautjungfern. Ihre mitgebrannten Öllampen laufen schon bald im Reservebetrieb. Diese Lampen wurden an einem langen Stock befestigt, damit man sie draußen tragen konnte. Und weil sie relativ klein waren, brannten sie auch nicht sehr lange. Man musste die Dochte regelmäßig entrußen und nach Bedarf dann eben auch das Öl mal nachfüllen. Dafür hatten die Brautjungfern in der Regel so eine kleine Kanne dabei mit Reserveöl und das konnte man in die Lampe, in die Laterne einfüllen und dann hatte man auch eine längere Strecke Licht. Das wussten natürlich alle zehn Brautjungfern in unserem Gleichnis, aber überraschenderweise hatten nur 5 auch das nötige Reserveöl dabei. Aus welchem Grund auch immer, der Bräutigam verspätet sich, erheblich sogar, und alle 10 schlafen ein. Als dann die Ankunft des Bräutigams mit einem lauten Ruf angekündigt wird, wachen alle auf. Die 5 mit dem Reserveöl breiten ihre Lampen, entrußen die Dochte, füllen das Reserveöl nach, weil die Lampen kurz am Erlöschen sind, und gehen dem Bräutigam entgegen. Die 5 Mädchen ohne Reserveöl stellen entfernt genau das fest. Hey, unser Öl ist alle, wir haben kein Reserveöl. Die mit dem frischen Öl können ihnen leider nichts abgeben. Sie brauchen ihr Öl selber, um mit dem Bräutigam die letzte Strecke zum Hochzeitssaal gehen zu können. Jesus nennt die anderen 5 töricht, die ersten klug. Und diese Törichten haben nur eine Möglichkeit. Sie laufen zum nächsten 24 Stunden Ölgroßhandel und versuchen noch rechtzeitig mit dem Öl wieder zurückzukommen. Aber als sie zurückkommen, war der Bräutigam bereits da und ist mit seinem Gefolge nun im verschlossenen Festsaal. Die große Feier hat begonnen und die törichten Brautjungfern bekommen keinen Einlass mehr. Zu spät. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. So beschließt Jesus seine Geschichte. Soweit das Gleichnis. Klingt etwas warnend vielleicht, ne? Etwas bedrohlich. Und warum so ein Gleichnis am zweiten Advent? Schauen wir es uns mal etwas genauer an. Der Bräutigam kommt. Da ist erstmal der Bräutigam und die Auslegung liegt auf der Hand. Das ist der wiederkommende Christus. Bereits 3 Kapitel vorher erzählt Matthäus von einem anderen Gleichnis, das Jesus erzählt hat und wo er sagt, dass das Reich Gottes einem König vergleichbar ist, der ein Hochzeitsfest für seinen Sohn ausrichtet. Jesus, der Sohn Gottes, ist eben auch der Bräutigam in unserem Gleichnis, der als Messias zum Volk Israel kam, aber nicht als solcher erkannt wurde. Jesus' erste Ankunft auf diese Welt, Arndt hat vorhin davon erzählt, heißt auf Latein Adventus Domini, Ankunft des Herrn. Und daran denken wir heute im Advent. Jesus kommt als Mensch auf die Welt. Aber Jesus wird wiederkommen. Als König, als Herrscher, nicht nur über die Welt, sondern über Himmel und Erde. Und niemand weiß wann. Matthäus benutzt in diesem Zusammenhang mehrfach das griechische Wort Parousia. Das bedeutet sowohl Anwesenheit als auch Ankunft. Das klingt aber eigentlich ein bisschen paradox, ne? Entweder ist jemand da oder kommt erst noch, aber beides zusammen. Obwohl in den Ohren der Leute damals klang das gar nicht so ungewöhnlich. Man benutzt das Wort zum Beispiel ganz oft im Zusammenhang mit dem römischen Kaiser. Wenn der irgendwo seine Kolonien oder seine Provinzen besuchte, dann war er im Prinzip vorher schon Kaiser dieser Provinzen, dieser Kolonien. Er war präsent als Kaiser in den Gesetzen, die er gegeben hatte, in seinen Statthaltern und in dem letzten Wort, das er im Prinzip überall über alles hatte. Parousie bezeichnet also die königliche, die kaiserliche Gegenwart und sein Kommen in einem. Und ich denke, genau deshalb benutzt Matthäus auch dieses Wort hier in diesem Gleichnis, um zu beschreiben, was Jesus für uns heute bedeutet. Denn Jesus ist heute schon gegenwärtig. Davon spricht die Bibel in ganz, ganz vielen Stellen. Wenn ihr da mal durchblättert, man findet das überall, die Gegenwart Gottes. Und wir Christen spüren das manchmal auch ganz tief in uns. Ja, wir erfahren das manchmal sogar ganz praktisch in unserem Alltag. Ich bin sicher, die meisten von Ihnen könnten Beispiele erzählen, wie Sie Jesus in Ihrem Alltag, in Ihrem Leben ganz konkret und ganz praktisch erfahren haben. Kennen Sie das Urversprechen in der Bibel? Ich bin bei euch. Es ist das häufigste Versprechen in der Bibel und es wird öfter von und häufiger von Gott oder Jesus ausgesprochen als irgendeine andere Zusage unseres Herrn. Ich bin bei euch. Er kam selber als Immanuel auf die Welt, das heißt Gott mit uns. Und Sie kennen bestimmt die letzten Worte im Matthäusevangelium, wo Jesus sagt, und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Jesus ist auch heute nicht weit weg. Im Gegenteil, die Bibel sagt, er ist im Himmel. Und der Himmel, das ist kein Ort, der irgendwo weit hinter oder über den Wolken ist, sondern er ist Gottes Dimension für das, was wir für unsere alltägliche Realität halten. So sagt es der britische Theologe Thomas Wright. Gottes Dimension von dem, was wir für unsere alltägliche Realität halten. Und in dieser Dimension Gottes ist Jesus jetzt, hier, gegenwärtig. Wir können an jedem Ort und zu jeder Zeit zu ihm reden und er zu uns. Er ist so nah, dass wir das eigentlich nicht mal annähernd auch nur beschreiben könnten. Und gleichzeitig erwarten wir, dass das eintritt, was Jesus auch angekündigt hat, nämlich, dass er eines Tages am Ende der Zeit auch wiederkommen wird. Als König der Welt, sichtbar für jeden, offenbar werden wird er dann. Das ist Parousie. Paulus fasst dieses Geheimnis der Parousie in seinem Brief an die Kolosser zusammen. Sie sehen den Vers hier auf dem Beamer. Euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Gegenwart Gottes und das Offenbarwerden, das Erscheinen, das Sichtbarwerden Jesu. Jesus, der Kommende und der Gegenwärtige. Zurück zu unserem Gleichnis. Warten. Die 10 Brautjungfern warten. Der Bräutigam wird von ihnen erwartet. Komisch, dass in dem ganzen Gleichnis kein einziges Mal von der Braut gesprochen werden. In dieser Geschichte stehen halt diese 10 Brautjungfern, diese 10 Mädchen stellvertretend für die Jünger Jesu. Sie warten mit ihren Lampen auf die Ankunft des Bräutigams und warten und warten und warten. Dass sich der Bräutigam verspätete, das war vielleicht nicht so unüblich. Es konnte schon mal tief in der Nacht sein und wie zu erwarten, alle schlafen ein, alle 10. Und man höre und staune, Jesus verurteilt dies in diesem Gleichnis an keiner einzigen Stelle. Er deutet damit an, dass es vielleicht mit seinem Kommen, mit seiner Parousie, durchaus auch eine Weile dauern könnte. Und wann wird das nun sein? Mark Twain hat mal gesagt, Prognosen sind schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Recht hat er. Die ersten Christen haben noch mit dem Kommen des Herrn während ihrer Lebenszeit gerechnet. Wie wir wissen, halt umsonst. Und wie viele Versuche hat es seitdem gegeben, das Kommen Jesu zu datieren. Da wurde viel gerechnet. Da wurden Zahlenangaben aus der Bibel gesucht, aus dem Buch Daniel, aus Jesus' Worten, aus der Offenbarung des Johannes. Und es wurde ein Termin nach dem nächsten berechnet und jeder Termin war falsch. Jesus ist noch nicht zurückgekommen. In verschiedenen Schichten der Christenheit gab es eine ganz nervöse Naherwartung. Und man diskutiert verbissen über das Wann und das Wie, aber vergisst darüber, um wen es eigentlich geht. Der letzte Termin, den man berechnet hatte, war übrigens im August dieses Jahres. Und Jesus selbst sagt, dass niemand weiß, niemand, wann er kommen wird, außer allein Gott selbst. Und dass es plötzlich sein wird, völlig unerwartet, so wie in unserem Gleichnis. Wartest du noch auf das reale Kommen Jesu nach 2000 Jahren? Wenn du ein Leben mit Jesus lebst, dann ist das ein gutes Warten. Aber ja, ein Warten vielleicht, wie das Warten eines Bräutigams auf die Ankunft seiner Braut in der Kirche. Das ist ein gutes Warten. Aber das Warten im Krankenhaus zum Beispiel auf eine Operation, das fühlt sich da schon ganz anders an. Aber Jesus kommt uns entgegen und wir warten auf ihn. Manche haben das auch schon aufgegeben, vergessen, dass Jesus wiederkommen wird. Mir fällt das im Alterstrott auch manchmal schwierig. Man wird bei der Arbeit müde, ja, man schläft im übertragenen Sinne regelrecht ein. Es gehört eben nicht zur Existenz eines Jesus-Nachfolgers, immer alles richtig zu machen. Aber dass wir Fehler einsehen, bereit sind zur Korrektur und zur Vergebung, uns neu auf Jesus einrichten, das gehört schon dazu. Vorbereitet sein, ein nächster Punkt. Fünf dieser jungen Mädchen, dieser Brautjungfern nennt Jesus klug, die anderen töricht. Nicht, weil sie eingeschlafen waren, das waren sie ja schließlich alle. Den Unterschied macht das Reserveöl. Es kann nicht geteilt werden und es kann auch nicht mal schnell irgendwo noch nachträglich besorgt werden. Es geht hier um die Vorsorge in diesem Gleichnis, oft um die Vorbereitung auf das Kommen des Bräutigams. Und nur in diesem einen einzigen Bereich unterscheiden sich die Klugen von den törichten Brautjungfern. Klug hat übrigens in diesem Zusammenhang nichts mit Ausbildung zu tun, nichts mit Intelligenz oder Schulabschluss. Es wird hier im Originaltext ein Wort verwendet, das man auch als besonnen oder verständig übersetzen kann. Töricht steht dafür dagegen für das Gegenteil. Unklug, unbesonnen, unverständig. Worte, die damals Jesu Zuhörer sehr genau verstanden haben. Sie kannten sie aus dem Alten Testament und sie wussten sofort, was Jesus damit meinte. Zum Beispiel zitiert Jeremia Gott mit den Worten: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin. Der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin. Es geht also darum, bei klug und töricht, ob jemand Gott kennt oder nicht. Bei klug und töricht geht es also um eine echte oder um eine fehlende Gottesbeziehung. Und diese Bedeutung, dieses Verständnis, das schwankt bei Jesu Zuhörern sofort mit. Glaubt jemand an Gott oder nicht? Und dann ist natürlich noch die Frage nach dem Öl. Was ist das denn jetzt? Um was handelt es sich bei dem Öl? Das Öl, das die einen ausreichend dabei hatten und die anderen eben nicht. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Die Ausleger in 2000 Jahren Kirchengeschichte haben alle möglichen tollen Ideen gehabt, um was es sich dabei handeln könnte. Um Liebe, um Glaube, gute Werke. Viele beziehen sich dabei auch auf den Heiligen Geist. Aber Jesus erzählt hier ein Gleichnis. Ein Gleichnis, das nur einen einzigen Sachverhalt anschaulich machen will. Und dabei hat nicht jedes Element in diesem Gleichnis eine ganz konkrete Bedeutung, wie zum Beispiel bei einer Allegorie. Aber sowas, Allegorien, benutzt Jesus eigentlich in der Bibel nur sehr, sehr selten. Es geht also darum, auf Jesu Kommen vorbereitet zu sein, den Glauben zu bewahren und nicht zwischendurch aufzugeben. Alle 10 sind ja mit brennenden Lampen losmarschiert, aber nur die Klugen waren auf eine lange Wartezeit eingerichtet. Alle sind eingeschlafen, haben nicht mit der plötzlichen Wiederkunft des Bräutigams gerechnet und wahrscheinlich haben die Klugen sogar noch besser geschlafen als die anderen, denn sie waren ja gut vorbereitet. Aber bei den anderen gingen sozusagen die Lichter aus. Eine echte Ölkrise. Der Glaube ist bei solchen Menschen verloren. Sie sind Jesus in irgendeiner Art und Weise nicht treu geblieben. Sie haben die Beziehung zu ihm verloren. Das Öl steht also vielleicht in einem umfassenden Sinne für das neue Leben in Gott. Also unser Glaubensleben mit allem, was für dich ganz konkret, ganz spezifisch dazugehört. Wie sieht es mit deinem Ölvorrat aus? Vielleicht kommt Jesus nächstes Jahr wieder, vielleicht schon heute Nachmittag. Spätestens aber nach unserem Tod werden wir ihm gegenüberstehen, werden wir ihm begegnen. Deine Beziehung zu Jesus hast nur du selber in der Hand. Niemand anders kann dir von seiner etwas abgeben. Glaube ist nicht teilbar. Wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Brennt die Lampe noch? Ein letzter Punkt, das Fest. Der Bräutigam kommt dann um Mitternacht oder später. Es ist stockfinster, die fünf mit dem Reserveöl wachen auf, der Fackelzug setzt sich in Bewegung, das Fest beginnt, die Tür bleibt verschlossen für die, die dann noch verspätet anklopfen. Damit genau das nicht eintritt, schließt Jesus das Gleichnis mit einer Mahnung. Er sagt, seid wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Seid vorbereitet, gebt nicht vorher auf. Was wäre es, wenn wir uns in den wichtigsten Fragen unseres Lebens irren würden? Wenn wir hart und intensiv daran arbeiten, unsere Ziele im Leben zu erreichen, aber Gott darüber vergessen, unseren Glauben aufgeben, Jesus aufgeben. Und irgendwann kommt dann vielleicht eine Krise und wir merken, es ist zu spät. Die Tür zum Fest ist verschlossen. Aber Jesus will seinen Jüngern nicht drohen, will uns nicht drohen. Erinnern Sie sich noch? Jesus erzählt dieses Gleichnis zur Fürsorge für seine Jünger, für uns. Denn er will alle bei seinem Fest dabei haben, jeden, der seine Einladung hört. Er will niemanden verlieren. Gott will, dass alle mit dabei sind. Paulus schreibt den Thessalonichern, denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Das ist es, was Gott will, das und nichts anderes. Wir warten auf etwas Großes, ein erneuertes Leben mit unserem Herrn, etwas, das unsere Vorstellungen bei weitem sprengt. Ein kleines Experiment. Schließen Sie mal die Augen und denken Sie mal, wie das sein könnte, Gottes Reich. Schränken Sie Ihre Vorstellungskraft, Ihre Fantasie aufs Äußerste an und dann vergessen Sie alles wieder. Gottes Reich wird noch viel größer, noch viel anders sein, als Sie uns das jemals vorstellen können. Und wenn wir Jesus gehören, dann dürfen wir jetzt und hier schon dazugehören. Advent, Jesus ist einmal als Mensch und als Sohn Gottes auf die Welt gekommen. Und er wird einmal wiederkommen. Parousie. Wachsam leben heißt, heute mit dem jetzt anwesenden Jesus Christus zu leben, um für den kommenden Christus bereit zu sein. Das ist alles. Mehr braucht es nicht. Amen.